Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 99. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster-Serien und obskure kleine Dokumentationen sowie Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir sind jeden zweiten Freitag für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann. Ja, wir starten heute mit einer Serie bei Arte, die für mich zu den ungewöhnlichsten des Jahres zählt. Wir reden über die unergründliche Faszination von Etty, einer niederländisch-deutsch-französischen Serie über die jüdische Künstlerin Etty Hillersum, deren Tagebücher aus der Zeit des von den Nazis besetzten Amsterdams posthum veröffentlicht wurden. Komplett fiktiv ist hingegen eine Gruppe älterer Menschen, die ungewöhnlicherweise die Hauptrollen in einer Netflix-Fantasy-Drama-Horror-Komödienserie spielen. Wir reden über The Burrows mit unter anderem Alfred Molina, Bill Pullman und Gina Davis bei Netflix. Danach wird's politisch. Im Maschinenraum der Macht heißt eine Doku in der ZDF-Mediathek, die den Anspruch erhebt, prominente Mitglieder der schwarz-roten Bundesregierung im ersten Jahr ihrer Amtszeit hautnah begleitet zu haben. Danach geht es um eine, ja, ihr hört richtig, deutsche Science-Fiction-Komödie und Rom-Com, Stardust Hotel, findet ihr in der ARD-Mediathek. Zum Schluss gibt es wieder unser neues Format Q&A, bei dem nur einer von uns beiden ein Format gesehen hat und der andere dazu Fragen stellt. Heute hat unser Q&A allerdings ein gemeinsames Thema, denn wir reden über den noch nicht ganz so bekannten skandinavischen Streamingdienst Viaplay, den ihr über Amazon zubuchen könnt. Zwei neue Serien haben wir uns da angeschaut. Die finnische Bürokratie-groteske Welfare Warriors und die schwedische Dramedy Keep It Together. Aber erstmal begrüße ich zum 99. Mal meinen Podcast-Partner Jan Freitag.
99 klingt krass, das klingt fast so, als wenn wir bald bei der 100 wären.
Ja, lieber Jan, 99 klingt nicht nur krass, sondern klingt auch so ein bisschen nach Zeitschleife. Wir starten ja heute mit der Serie Etty und da habe ich in meiner schriftlichen Kritik geschrieben, das dürfte die am langsamsten erzählteste Serie seit längerer Zeit sein. Da dachte ich, ich frage dich mal zum Auftakt, was sind denn deine Klassiker des langsamen Erzählens? Hast du welche?
Also ich habe gerade einen dazu bekommen, weil wir vor gar nicht so langer Zeit über DTF St. Louis gesprochen haben. Das ist auch eine sehr, sehr langsame.
Oh, fandst du langsam, okay.
Also fand ich langsam. Sie ist tatsächlich nicht so langsam wie Etty, weil hier kriecht es wirklich sehr, sehr, sehr behäbig vor sich hin. Also behäbig klingt so eher despektierlich. Sprechen wir gleich drüber. So, aber ich fand tatsächlich, dieses DTF St. Louis hatte eine unglaubliche Langsamkeit. Man hat sehr viel Menschen dabei zugeschaut, wenig zu machen und mit sich selbst zu ringen oder mit den Menschen, mit denen sie sich gerade befassen und sowas, das fand ich ganz toll. Mir ist sonst tatsächlich, du hast mich das ja vorher schon gefragt, mir ist gar nicht so richtig was eingefallen. Ozark fällt mir noch ein als eine Serie, die ja irgendwie so in den irgendwelchen weltlichen Gebieten in den USA spielt, so im Mittleren Westen. Die war auch sehr langsam, aber mir ist nichts eingefallen. Was ist dir eingefallen?
Ach, es gibt, glaube ich, unglaublich viele Formate, denen man, die man für ihre Langsamkeit feiern kann oder denen man Langsamkeit vorwerfen kann. Mir ist natürlich eingefallen ein Klassiker von 1999 von David Lynch, vor allem, weil man diesen Regisseur mit so einem Erzählen gar nicht verbunden hat. Der hat ja damals The Straight Story,
der alte Mann mit dem Rasenmäher
seinen Bruder besucht und mit Schneckentempo über amerikanische Landstraßen fährt. Das ist mir natürlich eingefallen, auch im Nachhinein, David Lynch ist ja mittlerweile verstorben und wenn man sein Gesamtwerk betrachtet, ist es ja wirklich ein Unikum, dieser Film, weil es auch überhaupt nicht lynchig ist. Und dann natürlich alle in Realtime inszenierten Feste und Familienessen bei Erik Romer-Filmen, um mal wieder meinen alten Buddy und Namensvetter zu erwähnen.
Ach, also, Erik.
Weil Erik und der Erik hat ja wirklich er ist nicht der Einzige, aber er hat, glaube ich, so französische Tafeln, wo Freunde und Familien zusammensitzen, wirklich in gefühlter Echtzeit abgefilmt. Und dafür hassen ihn die einen und lieben ihn die anderen. Aber kommen wir zu Etty. Das ist eine Serie mit 6 Folgen von sehr unterschiedlicher Länge, aber tendenziell eher lang, 42 bis 74 Minuten. Die findet ihr seit dem 13. Mai komplett in der Arte-Mediathek und am 21. um 21.40 Uhr und 28. Mai läuft Etty auch im linearen Programm bei Arte. Ja, was ist Etty, lieber Jan?
Etty ist eine jüdische Studentin, Etty Hillersum, die ist so Ende 20, ich glaube sowas wie 27 ist sie, und lebt in einem Amsterdam, das von ganz offensichtlich faschistischen Truppen besetzt wird, in dem ein faschistoides System herrscht. Das ist am Anfang nicht so ganz klar, wer und was dahinter steckt. Und die befindet sich in dieser Zeit in Behandlung eines Psychologen namens Julius Spies, dem sie im Laufe dieser Behandlung, der sie sich unterzieht, näher kommt, als medizinisch erlaubt ist. Und das ist dann auch gleich irgendwie so ein Link in eine sehr bekannte Serie des Showrunners Hagai Levy, der nämlich auch für Entreatment verantwortlich war. Wo das ja auch, da geht es ja auch damals direkt
also
damit
nicht
los.
Für Entreatment, sondern für die israelische Vorlage.
Für die Vorlage.
Serie Betipul. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt richtig ausgesprochen habe, aber. Genau. Ich glaube, mit Entreatment selbst hat der nichts zu tun.
Also nee, das nicht.
Nur die Vorlage geliefert. Nee,
du hast völlig recht. So, und da geht es ja auch ständig um Grenzüberschreitung zwischen Patientin und Therapeut oder Patient und Therapeut. Und hier kommen die beiden sich also näher, während gleichzeitig der politische Druck auf beide zunimmt, weil sie ist Jüdin und er ist interessanterweise aus Deutschland in die Niederlande emigriert. Oder dorthin gezogen und um sich dabei Luft zu verschaffen in dieser Situation, trägt er ihr auf, Tagebuch zu schreiben, also um mit sich selbst und mit der Situation klarzukommen. Und man merkt gleich zu Beginn, wie notwendig das ist, weil eine der ersten Sequenzen ist, wo sich ihr Professor, der in den Suizid getrieben wird durch das System, das drumherum herrscht. Und hier wird es nämlich wirklich interessant, weil diese Geschichte von Etty existiert wirklich, also das hast du ja schon gesagt, basiert auf einem realen Tagebuch aus den 30er Jahren von Etty Hillersum, die damals ihre Therapie im nationalsozialistisch besetzten Amsterdam beschrieben hat. Hier allerdings verlegt Hagai Levy die Geschichte in die Jetztzeit. Also es ist zwar nicht exakt festgeschrieben, ob es 2026 ist. Ich habe auch mit Sebastian Koch, dem Hauptdarsteller, der den Psychologen spielt, darüber gesprochen. Und er meinte auch, das soll nicht in der Jetztzeit spielen, das soll auch gar nicht unbedingt in Holland spielen, sondern das ist eine Parabel darauf, wie Gesellschaften sich unterm Druck einer totalitären Bewegung entwickeln und was darin passiert und wie die Menschen Resilienz entwickeln und so weiter. Und das ist tatsächlich ein ganz interessanter Move, den er da gemacht hat. Also das von den 1930er Jahren in die 2020er zu verlegen, sagen wir mal, weil ich glaube, sie benutzen zum Beispiel Smartphones, also so lange kann das nicht her sein.
Nee, haben sie Smartphones?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nein, ich glaube nämlich, ich habe irgendwann darauf geachtet, weil diese Serie spielt ja in so einer komischen Nichtzeit. Also du merkst schon so an den Gebäuden, an manchen, wie so eine Brücke gebaut ist oder so, auch an dem ein oder anderen Auto, was vorbeifährt, das spielt nicht in den, also du hast gesagt 30er, ich glaube, es ist eher die Jahrzehntwende schon, die um 1940, 41 herum, gut, Ende 30er, frühe 40er, aber ich würde mal sagen, die Serie spielt in so einer komischen Nichtzeit. Ich glaube, ich habe keine Handys gesehen. Es gibt auch keine modischen, modernen Klamotten, besonders stylische Einrichtungen oder Häuser, also moderne Architektur oder so. Wenn man irgendwann anfängt, darauf zu achten, würde ich sagen, das ist so eine komische Nichtzeit, die ganz klar nicht mehr 1940 ist, aber das könnte so, wenn man jetzt die ganzen Mode-Gadgets der jeweiligen Zeit wegnimmt, das könnte so 1980 oder 85
könnte
spielen.
Sein, ja.
Ne? Aber also ich finde, der Hagai Levy, der hat es ganz geschickt gemacht, weil du sparst dadurch natürlich unfassbar viele Kosten, wenn du die ganze Historizität aus einer Erzählung rausnimmst. Ne? Du brauchst nicht diese ganzen alten Klamotten und ein paar alte Autos und musst tierisch aufpassen, wenn du durch die schönen Straßenschluchten und Krachtenschluchten von Amsterdam filmst, dass du da nicht irgendwie moderne Gebäude mit reinkriegst oder musst die aufwendig bearbeiten, hinterher die Aufnahmen haben. Also es ist ganz geschickt, aber es ist nicht nur Selbstzweck, um Kosten zu sparen oder ob irgendwie so einen coolen Move zu machen, sondern du sagtest ja schon, es ist eine Erzählung über Leben im Faschismus, einen sich verschärfenden, immer mehr verschärfenden Faschismus.
Genau, also ich glaube, das Entscheidende daran ist auch, dass es nicht der vollzogene Faschismus ist, sondern der Weg dorthin, wie sich Menschen darin verhalten. Und nochmal so ein kleiner Weg zurück zu dem, was wir gerade besprochen hatten oder was du gerade angesprochen hattest. Es gab mal diese Serie Babylon, nicht Babylon, sondern Eldorado Berlin, glaube ich, hieß das oder sowas, über ein Kaufhaus in den 20er Jahren, so in der Weimarer Republik.
Da hatte ich eine Folge gesehen damals, ja.
Und das haben die komplett in der Jetztzeit gedreht. Also das ist so, das ist zwar ausstaffiert wie in den 20er Jahren, also Roaring Twenties, und die haben dieselben Klamotten an und sie handeln auch die damaligen geschichtlichen Ereignisse auf, aber wenn die vor die Tür kommen, sind sie in Berlin 2019 wahrscheinlich oder sowas, ist schon ein bisschen her, und das war damals so ein ganz komischer gedanklicher Bruch, den man damit innerlich vollziehen musste, und hier ist das auch so, man ist immer ein bisschen verwirrt, wo man sich eigentlich befindet, und genau das ist aber auch das, was du schon gesagt hast und was mir auch Sebastian Koch gesagt hat, die Metaebene davon, man soll sich in eine Situation reinfinden können, die gleicherseits historisch ist, weil sie halt auf einem real existierenden Tagebuch aus den 30er, 40er Jahren besteht, und andererseits aber auch mit uns zu tun hat, weil wir gerade genau dieselben Entwicklungen auch in Holland, wo das spielt, sehr konkret hatten mit Geert Wilders, der zwar nicht offiziell an der Regierung beteiligt war, aber die er geduldet hat. Also es war ja so ein komisches Aushandlungssystem, dass er denen immer Mehrheiten verschaffen musste, aber dadurch auch die Politik mit dirigiert hat. Und das ist ja wirklich ein richtiger Rechtsradikaler gewesen, dieser Geert Wilders, der mittlerweile nicht mehr an dieser Regierung beteiligt ist. Und das ist halt so genau dieser Spannungsbogen, in dem sich diese Serie bewegt. So, man wird immer hin und her gerissen zwischen Historizität und historischen Parallelen zu, die halt real waren, und dem, was uns heute gerade blüht. Und macht diese Serie, also mich hat sie wirklich umgehauen. Mich hat sie ästhetisch umgehauen, mich hat sie dramaturgisch umgehauen. Sie hat mich auch inszenatorisch umgehauen, und sie hat mich ganz besonders von der Besetzung her umgehauen.
Ja, also das Interessante an der Serie oder einer der interessanten Aspekte ist ja praktisch dieser Gegensatz zwischen dieser intimen Welt, diese Etty, also die macht auch ganz viel mit sich selbst aus und mit ihrem Tagebuch, mit ihren engen Beziehungen, und die Beziehung zwischen dem Spier, Julius Spier und ihr. Und dann haben wir ja diese Außenwelt, also diese Außenwelt, die sich praktisch verändert, und die wird auch ganz interessant dargestellt, indem du immer so im Hintergrund so Megafon-Durchsagen hörst. Mhm. Also die Serie hat eine ganz interessante Tonspur, weil der Faschismus und die immer stärker werdende Kontrolle und Gängelung der unliebsamen Bevölkerung, also vor allem der Juden, irgendwann ist auch klar, es geht gegen Juden, wird dadurch verdeutlicht, dass man praktisch am Anfang laufen die noch ganz normal durch die Stadt, und irgendwann gibt es immer mehr Megafon-Durchsagen und irgendwelche Mannschaftswagen da, die so auch wieder so unklaren Baujahres, sage ich jetzt mal, die da so durch die Gegend fahren. Aber wie der Faschismus und die Kontrolle, also die Gängelung und da immer mehr in den Alltag hineinkriegt, das ist ganz zurückhaltend, ja, aber trotzdem sehr klar vernehmbar inszeniert. Das heißt, das sind keine Instant-Monster sozusagen, diese Faschisten, das sind, wird dann auch irgendwann gesagt, das sind Deutsche, ja, also das haben sie beibehalten, die Holland besetzt haben, sondern die wirken am Anfang noch wie so ein etwas, ja, strengerer bürokratischer Apparat, aber es wird, die Schrauben werden immer mehr angezogen.
Ja, die Schlinge zieht sich zu.
Das ist und genau das. Das ist wirklich, wenn du eine Gesellschaft porträtierst, die immer mehr in den Faschismus oder auch in einen Genozid kippt, dann kann man das in dieser, wie gesagt, sehr langsam erzählten, besonders erzählten, wie gesagt, Tonspur-Serie unfassbar beklemmend nachvollziehen. Und die andere Seite ist praktisch dieses intime Porträt dieser jungen Frau und ihrer Beziehung, die sich halt in ihren Gesprächen und Tagebüchern darstellen. Also eigentlich ja ein totaler Gegensatz, ne?
Ja, aber auch hat viele, viele Referenzen in die Filmgeschichte, wenn man so will. Also Spieß wird, wie gesagt, von Sebastian Koch.
Spier,
wird von Sebastian Koch gespielt. der ja seine große Widerstandsrolle in Das Leben der Anderen als Georg Dreimann hatte damals, wo er so ein verbotener Literat im SED-Regime war. Und der sammelt hier auch immer wieder so eine Art, der hält so eine Art Seancen, so psychologische Seancen ab, wo er seine große Fähigkeit oder eine seiner therapeutischen Maßnahmen, nämlich Hände zu lesen, also Handlinien zu lesen, so elaboriert vor denen und das dann auch so live vorführt. Und dann siehst du immer so, das sind immer so leicht kultiviert widerständige Gruppen, die dann zu ihm in seine Wohnung reinkommen und dann setzt man da beim Wein zusammen und unterhält sich über dieses eine Thema, so wie halt in Das Leben der Anderen über die Literatur, während gleichzeitig draußen aber dieses System anschwillt. Und das ist eine ganz interessante Parallele halt in das Werk von Sebastian Koch. Gleichzeitig wird er aber, und das muss man erstmal schaffen, fast schon an die Wand gespielt von der Darstellerin von Etty, nämlich Julia Windischbauer. Mhm. Das ist eine österreichische Schauspielerin, die dafür extra holländisch gelernt hat.
Ich fand es auch krass, weil der Sebastian Koch spielt ja praktisch einen Dissidenten, also jemand, der aus Deutschland in die Niederlande gekommen ist. Man kann das bei Arte in der niederländischen Originalfassung hören und die sprechen dann aber, glaube ich, Deutsch auch trotzdem miteinander, ne, wenn sie mit dem Spier zusammen ist. Aber ich meine, ich kann kein Niederländisch, aber es hört sich wahnsinnig authentisch an. Es hört sich toll an. Weil sie ist ja eine Muttersprachlerin, auch wenn die Hillesum irgendwie so einen russischen Hintergrund hat, die Familie, aber der Name klingt ja auch schon niederländisch und also die muss ja praktisch wie eine Muttersprachlerin Niederländisch sprechen.
Die hat richtig gelernt so, ne? Also ich meine, wenn du gut Deutsch sprichst, dann kommst du da schon irgendwie rein.
Ja.
Sowas, obwohl sie aus Österreich kommt, also wenn du in Norddeutschland lebst, geht das, glaube ich, noch ein bisschen schneller. Sie ist offenbar sprachkundig und hat sich da gut reingearbeitet. Ja. Und das ist aber ja noch nicht mal das Besondere an dieser Sache. Also das fällt überhaupt nicht auf, diese Sprachbarriere. Aber wie sie diese Etty spielt, mit welcher Intensität und wie man dieses Ausfransen des Systems in ihrer Mimik spürt und in ihrem Inneren, weil sie halt gleichzeitig, sie hat einfach psychische Issues, so, ich will die jetzt nicht näher ausdefinieren, weswegen sie ja bei diesem Spiel in Behandlung ist. Und sie transportiert wirklich die Zerrissenheit, die Menschen haben zwischen privaten Problemen und äußeren Problemen. Die kann sie durch ihren ganzen Körper durchrauschen lassen. Und man könnte da auch gucken, wenn sie, glaube ich, kein Wort redet, sondern einfach nur ihre Mimik spielen lässt. Und die Kamera geht auch wirklich richtig eng rauf. Also das ist so, die zoomt den so in die Poren rein. Und das macht es auch so langsam, weil die Kamera sehr, sehr viel mit Zooms arbeitet und mit Close-Ups und so weiter. Das sorgt, glaube ich, immer für eine gewisse Behäbigkeit oder Trägheit fast schon. Diese Serie gewinnt dadurch aber trotzdem eine Art von Tempo, die in dich eindringt und dein Gehirn zum Rattern bringt. Das ist, finde ich, das ganz Interessante an dieser Serie. So wenig darin passiert, so viel passiert in deinem Kopf.
Ja, es gibt, was sie sehr langsam macht, sind teilweise wahnsinnig lange Dialogszenen. Ja, zwei Menschen, es sind auch nicht nur der Spier und die Etty, die lange Dialogszenen haben. Es gibt auch noch andere. Es gibt einen Freund, mit dem sie so Radioaufnahmen macht. Ich glaube, in der Wirklichkeit ist das dann dieser Mensch, der tatsächlich sehr, sehr viel später, nämlich 1980, diese Tagebücher verlegt bekommen hat. Die sind danach in ganz viele Sprachen übersetzt worden und sind Bestseller geworden in vielen Ländern, diese Tagebücher. Man sagt eigentlich so ein bisschen, Etty Hillesum ist sozusagen die erwachsene Variante von Anne Frank. Also was Anne Frank sozusagen der jugendliche, kindlich-jugendliche Blick auf Genozid und Faschismus und Verfolgung und Verstecken ist sozusagen der etwas reifere intellektuelle Blick von dieser Hillesum, die praktisch damals als junge, hochbegabte Frau und Schriftstellerin, die sich vorgenommen hatte, ich möchte die bedeutendste Schriftstellerin der Welt werden. Also sie hatte auch so eine gewisse, so einen leichten Größenwahn, aber sie war eben auch wahnsinnig talentiert und diese Bücher, die sind dann eben ab 1980, haben die Runde gemacht in ganz vielen Ländern und sind zu Bestsellern geworden. Ich kannte sie tatsächlich vorher nicht.
Ich kannte sie auch nicht, nein, aber wird denn ihr Weiterleben oder ihr Fortbestand sozusagen innerhalb dieses Systems, kommt das am Ende der Serie zur Sprache? Ich habe es nicht bis zu Ende gesehen.
Ja, ich habe es bis zu Ende gesehen. Also es gibt Schrifttafeln, soweit ich mich erinnere, am Ende, die Geschichte der wahren Etty auflösen.
Ja, na, ich frage mich, ob ich jetzt sagen darf, was aus ihr geworden ist.
Ja, ich denke, das darf man sagen.
Das darf
sagen,
man sagen, okay, nee, weil sie ist tatsächlich ein Opfer des Holocaust geworden. Also sie ist, ich glaube 1943 oder sowas, ich weiß nicht genau
in
wo.
In Auschwitz.
Aber in Auschwitz ist sie ums Leben gekommen, sowas. Genau. Und das ist natürlich immer, das macht solche Serien oder solche Formate so unglaublich schwer erträglich, wenn man weiß, das endet nicht gut. Mhm. Und trotzdem dieser Figur dabei zuschaut, sich durchzukämpfen, durch welche Situation auch immer.
Ja, man muss dazu sagen, das Besondere ist ja hier auch, sie will sozusagen sich selbst übergeben, weil sie im KZ oder es geht erstmal um dieses Internierungslager in den Niederlanden, weil sie da Arbeit machen will. Sie will für die anderen da sein. Also es ist praktisch ein humanistischer Gedanke, der sie umtreibt. Und den wollen ihr andere Freunde ausreden. Darum drehen sich auch sehr viele Dialogszenen, weil sie sagen, ey, du hast die Möglichkeit, dich zu verstecken. Du hast Beziehungen, du kannst Spezialpapiere bekommen, die dich vielleicht sogar für die gesamte Zeit dieses Krieges, dieser Besatzung verschonen.
Ja.
Und sie hat aber praktisch so ein bisschen Gandhi-esk gesagt, nee, ich stelle mich dem Ganzen und erdulde das. Und das ist Teil meiner Philosophie und meines Lebenskonzeptes. Und das macht mich sogar glücklich. Und genau um diesen krassen Take drehen sich ganz viele Gespräche, die hier eben in ganz großer Länge oder aber eben auch in ganz großer Intensität, wie du es gerade beschrieben hast, von der Kamera eingefangen werden.
Ja, und es geht auch um so übergeordnete Fragen solcher totalitären Systeme, wie zum Beispiel die Judenräte. Da geht es immer darum, ob sie in einen dieser Judenräte drin reingeht, die ja oberflächlich betrachtet dafür da waren, so sozusagen die Ghettos zu verwalten oder diese unterdrückte Community irgendwie bürokratisch zu unterstützen. Aber tatsächlich waren es Denunziationseinrichtungen und es geht genau darum, so ist sie dazu bereit, ihre eigene Haut zu retten, indem sie in so einen Judenrat reingeht, ohne jetzt zu erzählen, was sie daraus macht. So, diese Diskussionen werden hier weitergeführt. Und es geht tatsächlich in dieser Geschichte immer um die Frage, wie würden wir uns verhalten? Wie verhalten die sich? Wie würden wir uns verhalten? Diese Frage stellen die mit jeder Szene an uns. Und deswegen, das meinte ich damit, so langsam die Serie ist, so viel Tempo bringt sie einem ins Gehirn, weil sie wirklich dazu da ist und auch diesen Zweck verfolgt, uns ins Denken zu bringen. Und gleichzeitig aber eine Serie ist, die gut unterhält, weil man einfach diesen Menschen sehr gerne beiwohnt, wie sie miteinander auskommen, wie sie mit dem System auskommen. Ich habe sie jetzt noch nicht zu Ende geguckt, ich werde sie mir zu Ende anschauen. Aber ich war wirklich richtig, richtig reingesaugt in diese Serie. Also die hat mich wirklich an sich geklebt.
Also die Intensität des Schauspiels ist wirklich, also hat man lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
War auch ein Berlinale-Beitrag, also da wurde sie, glaube ich.
Also diese Julia Windischbauer ist ja noch gar nicht so bekannt. Also ich habe die tatsächlich mal in einem ORF-Tatort gesehen, der so mittelprächtig war. Aber das ist eine Hammer-Darstellerin. Es ist wirklich unglaublich. Und eigentlich müssen da Serienpreise fällig werden für das Ding, ne? Also muss ich sagen.
Ja, ich weiß, es ist auch eine deutsche Co-Produktion.
Ja.
Ne? Deswegen wird es auch, glaube ich, hier auftauchen in den, und es ist ja auch die Arbeitssprache darin, ist ja auch, glaube ich, im niederländischen Original ist die dann deutsch, oder? Teilweise.
Ja, genau. Ja. Also wenn der Spier und die Etty sich treffen, wird Deutsch gesprochen. Und der Julius Spier ist natürlich auch eine historische Figur.
Genau,
ne?
Also war ein Star, habe ich mir sagen lassen.
Ja, diese komische Handlese und mit so körperlichen Übungen verbundene Psychotherapie, die er erfunden hat, die nennt sich Psychochirurgie. Also es wird auch am Anfang erwähnt, oh, der bekannte Psychochirologe. Da habe ich gedacht, das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn? Habe es erstmal gegoogelt. Also den gab es wirklich. Der Julius Spier war ein Jude tatsächlich aus Frankfurt, der dann aber in Berlin praktiziert hat und bekannt wurde. Und 1939 ist der dann tatsächlich nach Holland geflohen oder emigriert. Und da hat er auch tatsächlich diese therapeutische und Unterrichtstätigkeit wieder aufgenommen und hat praktisch ja auch so einen Kreis von Schülerinnen und Schülern um sich geschart. Und der ist tatsächlich 1942, wie es auch in der Serie angedeutet wird, an Lungenkrebs verstorben, also kurz bevor ihn die Gestapo wahrscheinlich okay, im Krankenhaus sowieso verhaftet hätte. Ja. Aber das ist historisch. Andere Figuren sind erfunden, aber es ist eigentlich sehr viele Figuren aus dem wirklichen Leben der Eddie werden hier in diese Serie integriert. Und es gibt noch ganz tolle Nebenfiguren, auf denen wir jetzt nicht eingehen, aber die auch einen super Job machen in der Serie.
Nee. Also ich find sie toll. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie und ich glaube auch, du hast völlig recht. Wir werden die auf den Preisverleihungen der einschlägigen Festivals und Gremien werden wir die wiedersehen.
Ja, es ist wirklich eine Serie, die lange so im Kopf und in der Seele kleben bleibt. Mhm. Aber sie ist halt absolut nicht plot-driven, sondern man müsste dafür vielleicht den Begriff Think and Feel-driven irgendwie erfinden. Aber da ist die Serie ein echter Champion, wenn man sich darauf einlässt.
Brainfuck-driven, würde ich mal sagen, ne? Weil die Leute sind echt alle gefickt einfach in der Situation, in der sie sich befinden.
Ja, aber auf eine ganz andere Art, man erlebt das auf eine ganz andere Art, wie viele andere Serien, die von Holocaust und Verstecken und Verfolgung berichten, die so wo man sagt, das ist ein normales Drama und wenn es gut gemacht ist, kriecht dieses Drama in dich rein und du verstehst es und du identifizierst dich mit den Leuten, aber hier kriecht diese ganze Lebenssituation auf eine Art in dich rein, wie ich sie vielleicht sogar tatsächlich noch nie gesehen habe.
Ich habe es auch noch nicht gesehen. Und das ist, ich glaube, was Besseres kann man einer Serie nicht zugutehalten oder zubilligen, etwas Neues gemacht zu haben, ohne damit so experimentell zu werden, dass es abstößt.
Ja. Ja, damit sind wir bei unserer zweiten Serie, die ich auch irgendwie besonders finde, können wir gleich drüber reden, aber natürlich was ganz anderes darstellt. Ist eine Serie, auf die ihr, wenn ihr den Podcast sehr zeitnah nach der Veröffentlichung hört, noch ein paar Tage warten müsst. Die heißt The Boroughs und die findet ihr mit 8 Folgen a 38 bis 53 Minuten ab Samstag, dem 21. Mai, komplett verfügbar auf einen Rutsch. Bei Netflix. Ja, worum geht es in The Boroughs? Erzählt wird von dem trauernden Witwer Sam Cooper, gespielt von Alfred Molina, der von seiner Tochter und Schwiegersohn und den Enkeln am Anfang der ersten Folge in so eine Seniorenresidenz oder man sollte eher sagen, es ist so eine Seniorenstadt mitten in der Wüste von New Mexico gebracht wird. Das ist das titelgebende The Boroughs. Ja, das ist so eine Stadt, wie es in den USA ja tatsächlich auch sehr verbreitet gibt, wo eben nur Rentner leben. Eine voll funktionstüchtige Community mit Wohnhäusern, Einkaufszentren, Kinos, Restaurants und Golfplätzen. Und man fährt hier auch tatsächlich ausschließlich mit Golfkarts herum. Der Sam, also diese Hauptfigur, ist so ein eher mürrischer Charakter, also natürlich auch in Trauer. Der hat seine Frau sehr geliebt, die ist erst kürzlich verstorben. Aber er wohnt in so einem Haus, ist er halt neu eingezogen, am Ende von so einer Straße in so einem Wendehammer. Und um ihn herum lernt er eben auch seine ein bisschen schon betagteren Nachbarn kennen, zu denen Darstellern dieser Figuren kommen wir gleich. Diese Gruppe kommt sich näher, es gibt so ein Barbecue-Nachmittag und dann wird in dieser Gruppe bald ein Verlust zu beklagen sein und es gibt den Verdacht, und der kommt auch schon ein bisschen früher in dieser Serie auf, dass hinter dieser sonnig-freundlichen Fassade dieser Seniorenstadt seltsame oder übernatürlich wirkende Dinge vor sich gehen. Und viel mehr wollen wir vielleicht an dieser Stelle nicht verraten.
Ja, außer die Showrunner dahinter vielleicht. Also dann ahnt man schon, was da für Metaebene mit rein.
Also die eigentlichen Köpfe hinter der Serie sind Jeffrey Adiss und Will Matthews. Die haben das Ding geschrieben. Die kannte ich vorher nicht. Das ist ein Duo. Die haben vorher zum Beispiel der Dunkle Kristall Ära des Widerstands gemacht, habe ich gesagt. Aber produziert und Namensgeber dieses ganzen Dings und gepusht haben das die Duffer-Brüder, die Macher von Stranger Things. Und ich glaube, sie haben sogar gesagt in einem Interview, das finde ich eigentlich ganz, ganz passend, das ist auch ein bisschen wie Stranger Things, nur mit statt Kindern oder Jugendlichen mit Senioren. Aber das ist auch einerseits richtig und andererseits greift es auch ein bisschen kurz.
Ja, das ist auch kein Coming-of-Age-Stoff. Das ist ein Coming-to-Age oder Coming-to-Death-Stoff.
Das ist eine Auseinandersetzung, auch neben dem Fantasy und Thriller und Comedy ist es auch eine logischerweise wie alle Filmstoffe mit alten Menschen ist es auch eine Auseinandersetzung mit dem Altwerden und mit dem Sterben.
Ja, gleichwohl aber, was es dann wieder so besonders macht und auch so schwer übertragbar auf deutsche Geschmäcker, ist, dass diese Seniorenkaste da, die in dieser Gated Community lebt, die eigentlich, das ist eigentlich so eine Barbie-Stadt. Also alles da, in der alles funktioniert, in der ständig alle immer gut gelaunt sind, in der auch das Personal immer darauf dringt, dass alle Leute sich glücklich fühlen und so weiter. Ich glaube tatsächlich, aus deutscher Sicht heraus ist das eine totale Sci-Fi. In den USA gibt es sowas wirklich.
Tatsächlich, ne? Ja.
Ich glaube tatsächlich, in den USA sind diese Seniorenresidenzen und auch die Menschen, die darin leben, die sind so gemacht und die sind so auf dieses Longevity schon seit Jahrzehnten gepolt. Ja. Das ist gar nicht so ein neuer Trend, sondern in den USA, wenn du da irgendwie nach Florida gehst, in irgendwelche gated communities, da sehen die wirklich so aus, die Leute. Das sind wirklich welche, die ihr Leben mit allen möglichen Mitteln aus ihrem wohlhabenden Ex-Leben heraus versuchen zu konservieren.
Also der Glücksindex ist da wahrscheinlich, wenn du irgendwie Fragebogen verteilen würdest, obwohl die Leute 70 plus sind, unglaublich hoch.
Genau, deswegen sehen die auch sehr, sehr jung aus. Also man merkt denen schon irgendwie an, dass sie alt sind, sowas, ne? Aber insbesondere Gina Davis, die da auch irgendwie so ein Love Interest von so einem jungen Angestellten ist, aus diesen Boroughs, die sieht halt einfach aus, also ich finde, ich krieg wirklich, also mir zieht sich alles zusammen, wenn ich sie sehe, aber die sieht halt aus wie 40 oder sowas. Ne?
Also ich habe ja tatsächlich mal die ganzen Darsteller, vielleicht kommen wir an der Stelle mal dazu. Gina Davis ist jetzt 70.
Krass.
Ne? Gina Davis, große Hauptdarstellerin Hollywoods aus den Thelma 90ern vorwiegend. Ne? Thelma und Louise, die spielt die Renee. Dann haben wir Bill Pullman, den Hauptdarsteller aus Lost Highway.
Ja.
Mittlerweile 72 oder 73 Jahre alt. Und dann die anderen kannte ich nicht, aber ich habe sie auch gegoogelt. Elfrie Woodard, das ist eine schwarze Schauspielerin, ist so 71 oder 72, die hat immer einen Emmy gewonnen in den 90ern für die Serie Miss Evers Boys. Dann haben wir Dennis O'Hare, das ist noch der jüngste, 64, den kennt man aus American Horror Story oder aus True Blood als Vampire King, ein hochdekorierter Theaterschauspieler. Und dann haben wir Clark Peters, 74 Jahre alt, das ist dieser schwarze Schauspieler, den kennt man zum Beispiel als The Wire. Da hat er Detective Lester Freeman gespielt.
Oh, viel Stoff, was du uns hier mit auf den Weg gibst.
Aber ich finde, diese Schauspieler, diese älteren Schauspieler, die haben auch eine Erwähnung verdient. Also einmal, damit man weiß, wer das Ensemble bildet, aber auch, weil die, finde ich, einen sehr guten Job machen in der Serie.
Also wenn wir jetzt in die Wertungsebene einsteigen, ich habe das nicht erwartet, als es losging, als ich das Story-Setting erlebt habe, ne? Also so alte Leute dabei zu gucken, wie sie versuchen, irgendwie ihren Ruhestand auf die Reihe zu bekommen.
Da passieren komische Sachen.
Und da passieren komische Sachen. Also selbst wenn es geht sehr, sehr früh los, dass man das erste Monster sieht, ne? Deswegen kann man das auch spoilern. Da ist wirklich irgendwas fieses Duffer-Brother-artiges in der Luft.
So, ohne Monster geht's nicht.
Ohne Monster geht's ja nicht. Und das ist, da dachte ich halt so, okay, das ist jetzt der Stranger Things Move und dann jetzt aber alte Leute, ich habe sofort so leicht abgeschaltet, weil ich dachte, das ist nichts für mich. Mhm. Und ich mag ja auch das, was wir hier schon öfter zwischen den Zähnen hatten, so diese alternden Ex-FBI-Agents, die nochmal durchstarten, wo wir ja häufiger mal jetzt solche Formate hatten. Das stößt mich hier ab, aber dieses Ensemble macht das ganz, ganz großartig und schafft es halt uns sowohl in diese Frage des Alterns und der bewahrten Jugendlichkeit hineinzuziehen. Also was machst du denn, wenn du alt bist aber nicht einverstanden damit, halt abzutreten und möchtest noch ein gutes Leben so führen? Und gleichzeitig ist es aber auch, also total interessant, es ist eine Body-Horror-Serie teilweise, in einem Umfeld, wo körperlicher Verfall und Sterben halt nicht der absolute Ausnahmezustand ist wie Stranger Things, sondern der Regelfall ist. Also es geht bei den Menschen sowieso schon ums Sterben. Die sind alle in einem Alter, wo sie nicht mehr lange auf Erden haben. Und dann kommt aber irgendwie so ein äußerer Faktor herein, der dieses Sterben nochmal beschleunigen könnte.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz interessanter Spannungsbogen, der da aufgebaut wird und den ich auch wirklich, der mich auch reingezogen hat in die Serie.
Ich finde auch, das ist ein ganz interessanter Genre-Mix, den wir hier beiwohnen. Ne? Also wirklich, es gibt was von Fantasy und Science-Fiction. Es ist auf jeden Fall, hat absolute Horror-Elemente. Die sind jetzt nicht so, dass man sich die Hände vor die Augen halten muss, wenn man jetzt nicht total zart beseitet ist. Aber gleichzeitig hat es durch das tolle Schauspiel von diesen Darstellern hat es unglaublich viel Witz. Also die können wirklich Comedy spielen. Also Comedy klingt jetzt, können Komödie spielen. Ja. Machen wir es ruhig ein bisschen staatstragender. Aber es gibt in diesen sehr launig geschriebenen und auch wirklich gut geschriebenen Dialogen von diesen beiden Showrunnern auch ganz viel so philosophische Verhandlungsmasse über Leben und Sterben und Beziehungen, weil das ist auch alles noch nicht komplett ausdefiniert, wer da wen liebt und wer wem hinterher trauert und so weiter. Also es sind irgendwie eigentlich sehr, sehr lebendige Charaktere, diese älteren Leute, und auch sehr spannende Charaktere.
Ja, und das in einem Diskurs über Vergänglichkeit. Ja. Es geht da viel um Vergänglichkeit und wie man es schafft, dieser Vergänglichkeit so ein Schnippchen zu schlagen, wie man früher gesagt hätte. Und das ist, also es ist wirklich eine Serie, die, weil sie so viel durcheinander wirbelt, eigentlich ein bisschen zu viel hat. Also eigentlich ist in diesem Topf zu viel Gewürze drin. Sowas, ne? Dadurch wird es ein bisschen anstrengend, das zu gucken oder zu essen manchmal. Aber wenn man die dann so.
Es mercht unheimlich gut, finde ich, ne? Also man könnte ja auch manche Serien, die so verschiedene Sachen zusammenmixen, dann machen wir, das ist jetzt die Action-Szene und die ist jetzt vorbei, jetzt sitzen sie im Wohnzimmer und philosophieren ein bisschen, gut geschriebene Dialoge. Aber die kriegen das alles zusammengewürfelt, diese Showrunner, finde ich.
Genau, und die kriegen es so gut zusammengewürfelt, dass sogar hier und da mal ein Jumpscare Platz darin findet. Ja. Und aber nicht doof ist dadurch, ne? Genau. Also so was du sagst, so die Genres sind sehr, sehr fein austariert. Und da kommen wir jetzt, finde ich, auch so, es spielt tatsächlich so eine Atmosphäre von David Lynch da rein. So, du hast ja schon erwähnt, wie heißt er?
Bill Pullman.
Bill Pullman.
Er war der Saxophonist, der Hauptdarsteller in
Der mir ein völlig neues Verhältnis zum Saxophon gegeben hat, weil es in den 80ern zuvor, waren damals noch nicht lange her, in jedem Popsong musste ein Saxophon-Solo sein. Das war so der Inbegriff.
Das war das Psychosaxophon der 80er.
Genau, das war das Psychosaxophon. Und es hat tatsächlich manchmal so David Lynchige Anwandlungen, weil man auch nie genau weiß, wo der Horror eigentlich steckt. Mhm. Und das ist ja sein großes Talent, das er hat, dass der Horror aus jeder Ecke springen kann, aber nicht unbedingt ein glibberiges Wesen sein muss.
Und gleichzeitig ist David Lynch nicht die erste Assoziation, die mir einfällt, auch wenn ich deinen Punkt total nachvollziehen kann. Ich hatte so einen lustigen, auch wenn der ja eigentlich Horror nicht gut konnte und nicht wollte, ich hatte so einen lustigen 80er Jahre Steven Spielberg-Vibe bei dieser Serie auch. Und dann ist mir auch, ich dachte auch bei dieser, ist dir der Soundtrack aufgefallen?
Nicht negativ.
Der ist unglaublich sprechend. Also das ist ein Orchester-Soundtrack, das ist durchkomponiert, das ist auch mit einem Sinfonieorchester aufgenommen. Und das ist also, da geht's voll ab irgendwie. Das ist wie so ein Protagonist. Und eigentlich passt es gar nicht zu der Serie, weil der sich sehr stark aufdrängt, sag ich mal, im Vordergrund spielt. Und da dachte ich so ein bisschen, also auch wenn ich seit ewigen Zeiten nicht mehr E.T. gesehen habe, ich habe mal E.T. nochmal gesehen, als meine Kinder klein waren, also so vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder sowas. Aber der Steven Spielberg, ich weiß gar nicht mehr, wer den Score gemacht hat damals zu E.T., aber der hatte auch gerne so Orchester-Soundtracks. Da hat man in den 80ern auch noch öfter.
Musste man.
Die sehr, wenn du eine teure Hollywood-Produktion hast, dann gehört es euch dann auch, dass da ein Komponist für ein Orchester schreibt und so. Aber der hat seine fantastischen Geschichten mit den Monstern und mit den, mit den merkwürdigen Dingen, die in unserem amerikanischen All-American-Alltag passieren sozusagen, hat der ganz schön aufgeladen mit sehr, sehr fiedeligen und sprechenden, expressionistischen Orchester-Soundtracks. Und das hast du hier auch, und es ist mir aufgefallen und es ist lustig, der Komponist Joe Paisano, der hat zum Beispiel auch Scores gemacht zu Maze Runner oder Craigs Tagebuch, der hat tatsächlich gesagt, dass er sich von der Musik von E.T., der Außerirdische und ähnlichen Filmen inspiriert hat. Also er nannte diese Art von Scores Wonder-Inspiring.
Okay.
Also kann aber man ganz, ganz wundererregend übersetzen. Und das, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dieser Soundtrack.
Ja, aber hattest du denn diesen Gedanken, das erinnert mich an Steven Spielberg und E.T., bevor er das geschrieben hat?
Echt krass. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie, es ist 10 Jahre her, dass ich E.T. und vergleichbare 80er-Jahre Steven Spielberg-Sachen gesehen habe, aber irgendwie dieser Score und diese Atmosphäre erinnert mich irgendwie daran.
Guck mal, aber deswegen, du bist halt, was du hast, nämlich Cineast. So ist es. Du kannst einfach aus, genau, jedem, aus jeder Epoche irgendwelche Filme, müssen gar nicht unbedingt von Eric Rohmer sein, zutage fördern und Analogien zu aktuellen.
Ja, ich Fiktion bin halt auch erstellen. Ein Music Man, deswegen.
Ein Music Man. Deswegen steht hier auch ein E-Bass in meinem Rücken, der aber noch repariert werden muss.
Genau, also ich habe dann nochmal gedacht, so, das ist ja echt eine schöne Sache, Serien und Filme mit älteren Helden. Es gibt ja so eine gewisse Historie, ne? Also um alte Schauspieler oder ältere Schauspieler nochmal so ins Geschäft zu bringen, da gab es irgendwie diese Serie, diese Filmreihe Red mit Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren und dann natürlich Space Cowboys von und mit Clint Eastwood.
Ich finde das ganz oft ganz schlimm. Also gerade Space Cowboys fand ich ganz,
ich habe den tatsächlich nie gesehen, Space Cowboys.
Ich habe ihn gesehen. Und das ist wirklich, und das ist wirklich würdelos, was da passiert. So habe ich fremdlich mit, umso interessanter finde ich es, dass mich diese Serie so stark bekommen hat.
Ja. Klar, ich meine, du kannst die großen Namen nochmal ins Kino bringen oder auf die Serienleinwand, auf den Serienbildschirm. Die sind ja meistens dann nicht mehr ganz so gut im Geschäft, die Gagen sind nicht mehr ganz so hoch, die Namen sind trotzdem immer noch groß.
Ja, und sie sind oft gut in Schuss.
Und sie sind einfach in der Regel gute Schauspieler.
Ja.
Ne?
Ja, gute Schauspieler und gut in Schuss auch einfach, ne? Weil das sind Leute, die haben oftmals halt, die haben einen Ernährungscoach und einen Bewegungscoach und einen Mobilitätscoach und sowas, ne? Diese werden gut versorgt und deswegen werden die oftmals auch sehr, sehr fett alt und sind auch echt noch gut einsetzbar.
Vielleicht zum Abschluss, was diese Serie auch macht, ist natürlich unfassbar viele Zitate von alten Horror- und Science-Fiction-Stoffen. Ja. Ne? Also, aber das ist ja schon bei Stranger Things so gewesen, ne? Dass da ganz viel zitiert wird. Aber ich finde, hier wird fast noch ein bisschen mehr zitiert. Also wer alte Horror- und Science-Fiction-Plots kennt, der findet hier Dinge wieder. Und trotzdem sind sie so furios und wunderschön und mit viel Charme zusammengemischt, dass ich finde, das ist eine richtig gute Serie, The Boroughs.
Das ist wirklich eine richtig gute Serie. Und das war, also ich habe das nicht erwartet, als ich
mir ging es ganz genauso. Es war auch eigentlich, wir haben so ein bisschen noch nach einem Thema gesucht, ne? Nach einem internationalen Thema bei Netflix oder so. Und das hätte auch so ein, Ding werden können. Aber ich bin sehr froh, dass wir das uns angeguckt haben. Ja, ich bin noch nicht ganz durch, habe es zur Hälfte gesehen und ich werde mir es noch zu Ende angucken. Auf
das
jeden Fall.
Weiß ich noch nicht genau.
Dafür du bist aber auch ein Skipper vor dem Herrn.
Ja, bin ich, aber ich habe auch, es gibt immer so viel zu gucken und schon so viel beruflich. Und deswegen
das kenne ich.
Ich muss es privatlich ein bisschen dosieren.
Ja.
And now to something completely different.
Ja, nun wirklich was ganz anderes. Wir besprechen mal eine Doku, die 45 Minuten auch nur lang ist, die zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, der Availability dieses Podcasts auch schon im linearen Fernsehen gelaufen ist. Und zwar, es geht um die ZDF-Primetime-Doku Im Maschinenraum der Macht, die linear am Dienstag, dem 12. Mai um 20.15 Uhr lief, die ihr aber natürlich in der ZDF-Mediathek noch sehr lange nachschauen könnt. Und zwar ist es eine Doku, die anlässlich des einjährigen Jubiläums, wenn man so will, der aktuellen Bundesregierung gemacht wurde von zwei Autoren, Bernd Bentin und Lars Seefeld. Und die sagen, dass sie die Regierungsmannschaft und da recht prominente Menschen ein Jahr lang mit der Kamera begleitet hat, um sozusagen so einen Erste-Jahres-Bilanzfilm zu drehen. Und das fand ich natürlich, als ich das gehört habe, erstmal ganz interessant, weil Langzeitporträts finde ich immer ein spannendes Genre. Bevor wir jetzt sagen, wie wir das fanden, was hast du noch zu der Doku?
Man könnte das Personal vorstellen. Ne? Es ist erste und so anderthalbte Reihe, würde ich sagen. Mhm. Es sind so Leute wie Jens Spahn, Lars Klingbeil oder Alexander Dobrindt dabei, aber auch die Entwicklungshilfeministerin Rim Alabi Radovan. Oder eine ganz interessante Figur, Carsten Wildberger, den wahrscheinlich viele gar nicht kennen, weil der Digitalisierungsminister ist. Also,
kannte den nicht.
Ja, ja. Das hat geklingelt bei mir. Ich wusste, dass er existiert. Er rauscht auch immer mal so durch die Medienseiten durch, aber er ist tatsächlich, hält sich stark im Hintergrund und er ist aber gleichzeitig auch sowas wie so ein Bürokratieabbauminister, also so eine Art Elon Musk, aber in kultiviert und weniger brachial. Ja. Und das sind so 7, 8 Leute. Entschuldigung. Ich glaube tatsächlich, ich habe eine Allergie gegen den Hund von Erik in seinem Wohnzimmer. Wir haben uns heute Morgen schon gedacht.
Ja, es wird immer schlimmer mit deinen Husten.
Genau, ich huste, aber es ist tatsächlich so, bei den letzten beiden Podcasts war es so, dass ich die ganze Woche oder die 2 Wochen vorher nicht einmal gehustet habe. Dann kam ich hier rein, habe gehustet. Ich glaube, es liegt an deinem Hund. Ja. Der muss raus.
Der Hund muss abgeschafft werden.
Ich nehme ihn nachher mit und binde ihn an irgendeinen Laternenpfeil.
In einer anderen Autobahn werden wir. Ne? Nein, wir sind natürlich
so sind wir
tierlieb. Wir müssen uns mal überlegen, was wir mit dem lieben Jan hier machen.
Ja, die begleiten uns also durch 12 Monate schwarz-roter Koalition, die mal groß war, aber mittlerweile ja nur noch 12 Stimmen Vorsprung hat. Und das ist so ein dreiviertelstündiger, ist echt ein sehr, sehr zugespitztes dafür, dass sie so viel Zeit investiert haben und auch so viel O-Töne haben von sehr prominenten Leuten. Ist das so ein 45-minütiger Schweinsgalopp, der so ein bisschen die Stationen der Koalitionsarbeit abgrast, die mit sehr, sehr viel mit Scheitern zu tun hat. Also es beginnt halt mit dieser vergeigten Bundeskanzlerwahl von Friedrich Merz, dann geht es weiter über die vergeigte Wahl von Frau Gebrosius-Gerzdorf nicht zur Bundesverfassungsrichterin, und dann geht es rüber zu den vergeigten Landtagswahlen zuletzt jetzt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und so. Und es ist ein großes Porträt des Vergeigens von Bernd Bentin und Lars Seefeld, du hast sie schon mal angedeutet, die schon mindestens 4, 5 Mal zusammengearbeitet haben. Das ist ein festes Team, die haben schon die CDU vorgestellt, die haben sich schon um das Wahlvolk gekümmert, den Bundestag begleitet und sowas. Das heißt, die gucken sehr stark in die Maschinenräume der deutschen Politik rein. Und das Ganze ist sehr, sehr fachkundig. Es ist sehr nah dran an diesen Politikern und Politikerinnen. Es ist leider überwiegend Männer. Und allein schon diese Nähe ist ungewöhnlich. Also wie nah man Jens Spahn kommt, den man zwar immer wieder sieht, also auch in irgendwelchen Talkshows, wo er Dauergast ist, oder in irgendwelchen Statements in der Tagesschau oder sowas, erlebt man ihn tatsächlich hier in einer Nähe, die mich so ein bisschen überrascht hat manchmal.
Ja, aber gleichzeitig war ich auch so ein bisschen enttäuscht von der Doku, was man ihr aber nicht vorwerfen kann, wenn man weiß, sie sollten das auf 45 Minuten verdichten, weil die haben wahrscheinlich, die Filmemacher hätten wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Material für eine lange Doku. Mhm. Und ich finde, die hatten natürlich auch die Aufgabe, gerade weil es eben ein Primetime-Produkt ist, sie müssen auch dieses erste Jahr politisch einfach zusammenfassen. Und da gehören einfach diese ganzen Momente des Scheiterns. Ne? Also die Bundesregierung ist ja sehr unbeliebt und sie macht auch wahrscheinlich objektiv betrachtet keinen allzu guten Job, weil sie eben in sich auch zerstritten ist und viele Leute sich gegenseitig blockieren und die Weltlage und die ökonomische Lage insgesamt schwierig ist. Also sie haben keine guten Startvoraussetzungen. Das wird zusammengefasst, aber ich hatte halt so ein bisschen darauf gehofft, wenn ich höre Langzeitbeobachtung und wir sind den Leuten nahe gekommen und so weiter, dass noch mehr so Szenen, du hast Jens Spahn angesprochen, das ist glaube ich auch so ein Charakter, der lässt sich auch gerne mal so ein bisschen begleiten. Mhm. Also den sieht man dann halt auch in irgendwelchen Hinterzimmerbesprechungen, wo der mal den einen oder anderen Satz raushaut, wo man denkt so, ja, da wäre wahrscheinlich nicht jeder jetzt sogar bereit gewesen, das in so eine Doku mit reinzupacken. Aber also von solchen Momenten hätte ich mir halt mehr gewünscht, dass man noch mehr Nähe zu den Leuten hat, also meinetwegen jetzt hier CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, ja, der wird mal beim Joggen durchs Regierungsviertel begleitet, oder der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, den sieht man mal bei so einem Fußballturnier irgendwie im VfW Lübeck-Trikot, was irgendwie so, glaube ich, so SPD-intern irgendwie abgibt, aber nur, weil man die in ungewöhnlichen Settings erlebt, kommt man denen jetzt noch nicht super, super nahe, sodass man sagt, ich habe diese Politiker abseits des Rampenlichtes in stillen Momenten.
Und
das geht, glaube ich, auch nicht, wenn du Politiker porträtierst, die gerade in Amt und Würden sind. Da beißt sich halt die Katze selbst im Schwanz. Wenn du wirklich investigativ und sagen, wie war es denn wirklich damals, dann musst du praktisch mit zeitlichem Abstand die Leute treffen, wenn sie nicht mehr in Amt und Würden sind.
Das kann sein, und vielleicht war es aber auch so, dass sie dachten, sie hätten, würden mehr Futter bekommen, mhm, und haben dieses Futter aber nicht bekommen. Und deswegen ist es am Ende auch ist es am Ende auch nur 45 Minuten lang geworden und nicht anderthalb Stunden, weil normalerweise den Rechercheaufwand, den sie betrieben haben, sollte eigentlich eine längere Dokumentation ergeben können. Also zwei Leute plus Teams, die so viele Leute über ein Jahr lang begleiten. Das ist ein sehr, sehr hoher Production Value eigentlich.
Ja.
Und ich glaube, der einerseits spricht es dafür, dass sie nicht mehr hatten von dem, was sie sich gehofft hatten. Andererseits ist es ein bisschen verschenkt, finde ich. Also es ist so.
Es hätte eine XXL-Version in der Mediathek geben können. Das gab es schon bei anderen Dokumentarprojekten, dass man sagt, es gibt einen Vierteiler oder 4x45 Minuten in der Mediathek und wir haben das verdichtet auf 1x45 Minuten oder eben 90 Minuten, ja, im linearen Programm. Ich weiß nicht, ob sowas noch geplant ist, aber ich habe nochmal überlegt, es gab 2021 diese XXL-Dokumentation Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin von Stefan Aust und Katrin Glocke. Ich habe extra nochmal geguckt, wo man die derzeit schauen kann. Die gibt es bei RTL Plus zum Beispiel in der Flatrate und auch an anderen Stellen. Das ist ein Langzeitporträt, natürlich aus Archivmaterial von Angela Merkel. Und da gibt es der hat damals Zeit gehabt, einfach mal so eine Interviewvorbereitung von Angela Merkel sozusagen in Realtime ablaufen zu lassen, als sie noch ganz jung war. Da ging es, glaube ich, war in der ersten Folge oder so, da war sie noch lange keine Bundeskanzlerin. Und das nach dem Motto, wir richten jetzt mal hier den Ton ein und sagen Sie mal was, so ungefähr, wir machen jetzt mal einen Test und da geht es denn jetzt gleich los und so. Da hat er sich 3-4 Minuten für genommen. Und diese 3-4 Minuten verraten mehr über Angela Merkel als wahrscheinlich jede amtliche Dokumentation. Und solche Szenen fehlen halt hier völlig, ne? Weil das halt so komprimiert ist auf dieses eine Jahr und die vielen Protagonisten und so weiter.
Und es wird auch zappelig dadurch, ne? Also es ist halt so eine Talking-Heads-Parade, die alle, weiß nicht, so im Schnitt 25 Sekunden nächsten Protagonisten oder nächste Protagonistin ins Bild rückt, in verschiedenen Situationen, gerne aber auch einfach mal so im staatstragenden Sessel oder Sitz, um einfach interviewt zu werden in so einer klassischen Headset-Situation und hin und wieder mal in so lebensnaheren Situationen, du hattest das Fußballspiel angedeutet oder sowas. Das ist alles, das lässt sich alles nicht unterbringen in diesen 45 Minuten und gleichzeitig bleiben diese 45 Minuten aber manchmal auch seltsam aussagearm. Und deswegen ist es
so
schon
ähnlich, wie die Koalition nicht so viel gebacken bekommen hat. Ja. Da kann man halt eben auch vielleicht dann nicht so den super, super spannenden Film machen, wenn man eben die Protagonisten hat, die auch weiterhin in dieser Regierung sitzen und natürlich jetzt auch nicht sagen können, ja, alles scheiße, was wir hier gemacht haben, sondern wir müssen es ja immer noch als gut verkaufen.
Genau. So. Ja. Ist trotzdem hochinteressant. Also es ist wirklich, die 45 Minuten sind halt vorbei. Man kriegt halt nochmal so einen Glimpse davon, was eigentlich alles lief so vor einem Jahr. Die neueren Aspekte sind jetzt noch relativ frisch, sowas. Ne? Es ist mehr so ein Günther Jauch-Jahresrückblick, der dann so Ende Dezember läuft, zugespitzt auf den politischen Alltag und sowas. Ne? Es ist etwas, was die Welt nicht braucht. Aber es ist schon auch nicht uninteressant.
Es ist mehr so eine Jahreszusammenfassung mit einer etwas größeren Nähe zu den Protagonisten als normal. Aber es ist nicht diese tiefenpsychologische Langzeitbeobachtung oder diese Psychogramm, wo man den Einzelnen, dazu sind es auch zu viele und die Sendezeit
zu kurz. Und sie ist immer dann am interessantesten, wenn die Talking Heads ein bisschen unbekannter sind. Also wenn halt wirklich dieser Wildberger ins Bild kommt oder halt zum Beispiel die Rim Alabali Radovan.
Ja. Ja, von der Politik in den Weltraum. Wir reden über Stardust Hotel. Das ist eine Serie mit 7 Folgen. Die ist recht kurz. 17 bis 25 Minuten. Findet ihr in der ARD Mediathek ab Freitag, dem 22. Mai. Müsst ihr also auch noch, wenn ihr den Podcast direkt nach Veröffentlichung hört, ein bisschen drauf warten. Wir wollten trotzdem über Stardust Hotel reden, weil allein dieses Genre, also Rom-Com, Sci-Fi, Comedy aus Deutschland, ist, glaube ich, relativ einzigartig oder gibt es zumindest nicht besonders viele. Und lass mich noch eins voranschicken. Eine unserer erfolgreichsten Folgen der letzten 10, 12 Ausgaben ist die Folge mit Kacken an der Havel. Und ich glaube, kaum jemanden oder vielen Leuten hat Kacken an der Havel nicht gefallen, aber unfassbar viele Leute, auch aus meinem Umfeld, die den Podcast gehört haben, haben mich darauf angesprochen. Also irgendwie so deutsche Comedy, die knallt und die sich viel traut, ob das jetzt gut ist oder nicht, das interessiert die Leute irgendwie und auch vielleicht, wenn sie auch nur deswegen sie interessant finden, weil sie sich drüber aufregen können. Und da dachte ich, ist doch ein guter Move, wir reden
vielleicht,
über Stardust,
ne? Hotel. Also so elaborierte Regelverachtung, vielleicht ist das etwas, was die Leute so ein bisschen triggert.
Willst du mal beschreiben?
Nee, du beschreibst das schon.
Ach, ich beschreibe das? Okay, ich habe hier Jan stehen, aber da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Die Hauptfigur, wie heißt sie? Mia?
Doch.
Mia, ja, ist eine junge Frau, die so ein bisschen abgebrannt ist und die erbt irgendwie ein Hotel, was im Weltraum zu finden ist. Es ist ein Grand Hotel und das ist irgendwie auch ganz süß gemacht. Es sieht so ein bisschen aus wie ein altes Grand Hotel und ist irgendwie rotiert auf so einer Scheibe irgendwo im Weltraum. Und das erbt sie mitsamt ihrem skurrilen Personal, teilweise Androiden, teilweise Menschen, die da irgendwelchen nicht näher definierten oder vielleicht auch erst mit der Zeit klarer werdenden Tätigkeiten nachgehen. Ja, und sie hat, wie gesagt, große finanzielle Probleme und deswegen sie bekommt das Angebot von einem ihrer Gläubiger, das Hotel gegen ihre Schulden einzutauschen. Dafür müsste es aber innerhalb kürzester Zeit auf Sternenniveau kommen, also einen Stern bekommen und nicht so abgewrackt und runtergekommen sein, wie es eben leider in der Realität so ist. Und deswegen hat sich diese Mia, gespielt von Vanessa Leubel, eben vorgenommen, mit dieser etwas merkwürdigen Crew in diesem Hotel das Hotel auf Vordermann zu bringen. Das ist sozusagen der Grundplot von Stardust Hotel.
Das ist der Grundplot von Stardust Hotel, der mich verteufelt an 90s erinnert hat, die wir hier auch
besprochen hatten. Ich wollte gerade sagen, wir hatten doch eine sehr, sehr ähnliche Plot-Idee vor kurzem in diesem Podcast. War es damals, glaube ich, ZDF-Mediathek?
So was, ne? Ein Münchner Hotel.
Ein Münchner Hotel, was nur in den Nachtsessions sozusagen gezeigt wurde und die hatten auch eher wenig Gäste, also ja. Haupt
immer nur
Fokus,
eigentlich so.
Ja, es war
pro Nacht immer nur so eine.
Pro Folge eine Nacht, ein Gast. Hier gibt es auch mal eine Nacht, ist das Hotel relativ voll, aber ansonsten gibt es auch oft einen Gast oder zwei Gäste pro Nacht. Würde natürlich wirtschaftlich weiterhin überhaupt nicht funktionieren.
Ja.
Aber wirklich, die Serienidee ist wirklich sehr, sehr ähnlich zwischen 90s und Stardust Hotel.
Ja, ich habe tatsächlich, weil diese Serie von Elsa van Damke ist, war ich sofort Feuer und Flamme, weil die ja angemessen Angry gemacht hat und mich das schon ein bisschen gekickt hat. Also angemessen Angry hat mich ja extrem gekickt und ich dachte mir auch so, interessant.
Ist das die Regisseurin?
Ich bin der Meinung schon, ist es nicht so? Da kriege ich irgendwie alles durcheinander.
Nee, aber ich glaube, die Autorin ist jemand anders.
Das kann sein, ja. Mhm. Sie ist die Regisseurin. Und das war damals tatsächlich so eine der, wenn nicht sogar die originellste Fiktion weiblicher Selbstbehauptung, die ich zumindest seit langem gesehen hatte.
Ja, die hat ja auch, also ich fand die Serie auch gut, aber du fandst sie sehr viel besser, aber die Kritik ist eher in deinem Team, weil die hat ja unfassbar viele Preise und
viele
ganz,
Preise
ganz viel Lob bekommen.
Ja.
Ja.
Was hier eher an 90s als an angemessen Angry erinnert, ist, dass es am Ende eher eine Nummernrevue wird, als eine in sich geschlossene Geschichte. Es geht halt wirklich so pro Folge um einen Aspekt. Sie machen immer so verschiedene Sachen, dann gibt es irgendwie eine Hochzeitsfolge und sowas, ne, wo dann halt der absolut unerlässliche Wilson Gonzales Ochsenknecht irgendwie reinpoppt. Und das ist eigentlich auch immer ein Indikator dafür, ist eine Serie, fällt sie eher unter die drei Sterne oder fällt sie über die drei Sterne, wenn Wilson Gonzales Ochsenknecht mitspielt, dann geht die Tendenz immer Richtung ein Stern oder gar kein Stern. Und das ist dieses Nummernrevue-Ding, das hat seinen Charme. Ich will das, also ich bin skeptisch rangegangen, ich bin skeptisch rausgegangen aus der Serie, aber sie hat ihren Charme. Ich finde
die Serie ist definitiv besser als 90s.
Auf jeden
90s
Fall besser als 90s.
War eine Vollkatastrophe.
Ja, es gibt aber dieselben Knalltüten, die es da, die auch in 90s schon dieses Hotel bevölkert haben. Es gibt zum Beispiel so den versoffenen Stammgast, der wird hier von Sabine Vitour gespielt, die auch schon bei Pastewka damals eigentlich immer volltrunken war. Als seine Agentin in dieser Mockumentary, wie man das bezeichnen soll. Und es gibt so einen missmutigen Roboter, der halt sehr stark an Per Anhalter durch die Galaxis erinnert, den
Marvin spricht. Oder wie
ist
er, ne?
Marvin, genau so. Das heißt, es arbeitet sehr, sehr viel mit stereotypen Charakteren, es arbeitet mit stereotypen Comedy-Strukturen. Es ist durch und durch stereotyp, dieses Ding, aber weil es halt ein alles andere als stereotypes Setting wählt, hat das total seinen Charme. Und ich habe mich da manchmal dran erinnert gefühlt, wie vor ungefähr 17, 18 Jahren oder sowas, die Serie Ion Tichy. Ich weiß nicht, ob dich an die erinnert.
Ja, ich habe tatsächlich, weil es gibt ja nicht so viele deutsche Science-Fiction-Comedy-Serien, ich habe immer gehört von diesem Ion Tichy und habe tatsächlich bei YouTube mir mal so 10 Minuten angeguckt. Das war aber auch nochmal ein bisschen anderer Humor und ein anderer Ansatz. Trashiger. Das war komplett trashig, weil da hat man versucht mit Science Fiction wie im Schultheater oder im absurden Theater mit, keine Ahnung, da war das Lenkrad vom Raumschiff dann irgendwie ein Besenstiel oder sowas. Das hat auch mit Holter die Polter Quatschhumor noch mehr gearbeitet. Das hatte sowas Surreales. Und hier muss man sagen, was ich richtig gut finde bei Stardust Hotel, ist das Setdesign.
Schön, dass du das sagst. Ne?
Also das ist richtig. Wir können uns gleich über die Schwierigkeiten von deutschen Komödien unterhalten. Auch gerade von denen, die so ein bisschen anders und edgy sein wollen. Weil ich finde, da hat die Serie Stardust Hotel durchaus auch ihre Probleme mit. Aber was wirklich herausragend gut und ambitioniert ist, ist, wie diese Serie aussieht. Weil dieser Weltraum, dieses Weltraumhotel, das hat natürlich auch hier und da seine absurden Inszenierungsecken. Aber das ist natürlich auch alles andere als realistisch, allein wie dieses komische Grand Hotel da durch die Luft auf so einer Scheibe irgendwie, also durch die Luft besser, durch den Raum da schwebt. Das ist natürlich komplett absurd, aber es ist sehr, sehr liebevoll in den Details ausgestattet und in den Räumen, wie die gebaut sind.
Ja, die Ausstattung, also die bauliche Ausstattung ist toll. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon tatsächlich Kulisse ist, wie viel da CGI oder SFX oder sonst was inszeniert wurde.
Ich glaube schon, dass da viel gebaut wurde.
Da wurde wirklich viel gebaut, aber was auch toll ist, sind die Kostüme zum Beispiel. Mhm. Da hat man manchmal fast das Gefühl, da wäre irgendwie Jean-Paul Gaultier hätte da irgendwie zumindest assistiert oder so seine Hand drauf gehalten. Es ist ein Ausstattungsstück. Und das ist natürlich ein Grand Hotel, das aussieht wie das Grand Budapest Hotel oder sowas im Weltraum. Ja. Wie gesagt, diese Groteske nimmt es mit. Und das puffert aber auch total dieses Slapstick-artige und dieser Haut-drauf-Humor und diese Pointen, die sich halt irgendwie aus Science-Fiction-Notwendigkeiten ergeben, sowas. Das puffert das so ein bisschen ab und macht diese Serie von etwas, wo man eher so sich ein bisschen fremdschämt, zu einer relativ in sich geschlossenen Angelegenheit. Mhm. So, also das funktioniert, also nur im Revue funktioniert das gar nicht so gut. Also eben, weil ich möchte auch einfach Wilson Gonzales Ochsenknecht nicht am Bildschirm sehen.
Ich meine, ich finde auch, also er ist ein herausragend schlechter Schauspieler, der immer auch im Zusammenspiel mit anderen vielleicht auch gar nicht so dollen, aber durchschnittlichen oder okayen Schauspielern auch noch einfach mal heraussticht. Aber hängen wir das Ganze nicht so an ihm auf, denn er ist Episodendarsteller in einer Folge und er hat vielleicht zusammengenommen 15 Zeilen oder so. Er ist jetzt nicht das große Problem der Serie. Sie stammt übrigens von Valentina Brüning. Das ist die Head-Autorin, die das sozusagen erfunden hat. Lustigerweise hat sie tatsächlich Drehbuch und Produktion studiert, ist aber eigentlich fast bekannter durch ihre Kinderbücher, also Bulettenbande und sowas. Die ist auch noch gar nicht so alt, die ist Mitte, Ende 30. Die hat jetzt hier ihre erste Serie geschrieben. Wie gesagt, hat an der Filmakademie in Baden-Württemberg studiert. Genau, du hattest gesagt, Regie führen Elsa von Damke und Simon Ostermann. Ich glaube, die haben das ein bisschen aufgeteilt. Ja, das Problem dieser Serie, warum sie nur ganz okay ist und nicht richtig gut, sind aber letztendlich tatsächlich die Drehbücher. Ich finde der Plot, okay, wenn es jetzt nah an 90s dran ist, geschenkt. 90s war ja jetzt auch nicht gut. das Setting, das sind eigentlich gute Ideen. Man hätte das irgendwie besser machen können, oder?
Weil auch, glaube ich, das Budget nicht so, also es ist kein, das ist kein C-Movie-Budget, also oder nee. Geschweige denn Low- oder No-Budget. Ich glaube, da steckt ein bisschen Geld drin,
ja.
Ohne dass es jetzt irgendwie so dick ausgestattet wäre wie eine Netflix-Produktion.
Nee, man hätte es besser schreiben können, ne, glaube ich.
Man hätte,
aber man
kann
hätte dafür halt wirklich, ja, man hätte irgendwie humoristisch vielleicht und von den Charakteren, die natürlich auch alle so ein bisschen aus der Klischeekiste kommen, so wie sie da alle sitzen, man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr Inspiration gebraucht.
Mag sein. Ich habe noch nie ein Drehbuch geschrieben, deswegen tut es mir mal leid, es ist mir ein bisschen peinlich, immer so schlechte ja. Drehbücher zu kritisieren, weil es natürlich auch echt eine Königsdisziplin
ist. Ist nicht richtig schlecht, aber es ist halt auch nicht richtig gut.
Nee, genau, es ist irgendwo dazwischen. Aber deswegen meine ich ja, weil es von der Inszenierung her weder richtig schlecht noch richtig gut ist, dann aber die Ausstattung dazu kommt, die richtig gut ist, wird es halt irgendwie doch eine ganz unterhaltsame Serie, die man sich ganz gut angucken kann. Und auch gerade diese snippethaften Folgen mit 17 Minuten, also so um die 20 rum oder sowas, sind total snackable und so. Und es ist, hätten sie sich mal den missmutigen Roboter von Detlef Buck gespart, der wirklich,
den hätte
der
man wirklich, sich wirklich sparen können,
total sinnlos ist und einfach nur dazu da ist, glaube ich, so Szenen miteinander zu verkleben. Dann wäre das wirklich etwas gewesen, was bei mir eine ganz gute Note bekommen hätte. Kriegt immer noch eine ganz gute Note. Ich finde es nicht misslungen. Ich bin auch einfach so großer Fan von Elsa van Damke. Elsa, schönen Gruß hier aus Hamburg. Ich wette, du hörst das.
Ja, was man noch sagen muss, weil ich habe es ja in der Anmoderation gehabt, es ist auch eine Rom-Com, weil es gibt zwischen dieser Mia und einem in der Belegschaft, wir sagen mal, okay, Jan möchte nicht, dass ich sage, wer es ist, aber er entfacht sich so eine zarte Liebesgeschichte und deswegen können wir hier auch sagen, wir bewegen uns im Rom-Com-Genre. Ja, es ist auf jeden Fall eine Serie, in die ihr mal reingucken solltet, auch gerade wenn ihr auf interessante Ausstattung steht, weil das ist wirklich ein großer Pluspunkt dieser Serie. Inhaltlich sind wir so ein ganz klein bisschen enttäuscht davon.
Ein bisschen, ja. Vielleicht einfach schön einen reinkiffen. So, das ist, glaube ich, das, was man da machen kann, wenn man diese Serie.
Das empfiehlst du immer bei solchen Serien.
Ja, aber es ist halt auch einfach.
Also ein Stückchen besser sein können.
Eine, wo man so ins Giggeln kommt, so eine Giggeldroge. Und dann funktioniert sowas, glaube ich, ganz gut. Wahrscheinlich haben die auch beim Machen hin und wieder gekifft.
Das wissen
das
wir natürlich
nach.
Nicht, genau. Nee. Ja, wir kommen zu unserem Q&A am Ende und wir wollten euch mal auf den Streamingdienst Viaplay hinweisen. Den kennen vielleicht viele gar nicht. Ich glaube, den kann man ausschließlich über Amazon zubuchen. Ich habe mir, glaube ich, auch irgendwo aufgeschrieben, was kostet. Genau, für 4,99 pro Monat. Und Viaplay ist tatsächlich der bekannteste oder meistgebuchte Streamingdienst in Skandinavien. Und dahinter stehen eben auch skandinavische Investoren und Länder. Und da laufen eigentlich vorwiegend skandinavische oder nordische Serien. Es gibt auch ein paar andere europäische Länder, die da Serien laufen haben. In der Regel ist das Original mit Untertitel. Und wer jetzt so eine Affinität, ich kenne durchaus Leute, die haben eine Affinität zu skandinavischen Stoffen, die finden die da zuhauf und auch finden viele Dinge, die es irgendwie nie in die anderen Kanäle schaffen. Und wir wollten euch heute mal, ich habe mir eine Serie angeschaut dort und Jan legt los und zwar die finnische Serie Welfare Warriors. Ich habe nichts davon gesehen. Es soll irgendwie so eine Satire über den öffentlichen Dienst und seine Abgründe sein. Ist es so ein bisschen wie so ein finnisches The Office oder hat es eigene Qualitäten?
Es ist finnisches Office versus Stromberg, aber minus Zynismus. Mhm. Es ist keine zynische Serie, es ist eine im Gegenteil eine recht warmherzige Serie. Es geht um einen Sachbearbeiter, der Elis heißt, in Helsinki, der sich geplagt sieht von seinem Arbeitsalltag, aber auch von einem neuen Betriebssystem, das dieses Arbeitsamt gerade bekommt, also in der Verwaltung ihrer Klienten und Klientinnen. Und das setzt ihm so zu, dass er, das kann und muss man sagen, um diese Serie zu verstehen, sich nach relativ kurzer Zeit vom Arbeitsamtdach stürzt und seine Chefin Annelie daraufhin in eine Sinnkrise stürzt, die nicht einfach nur dazu führt, dass sie und ihre Belegschaft versuchen müssen, mit diesem Todesfall umzugehen und mit diesem neuen System und alles, sondern es gibt gleichzeitig auch noch so ein bisschen so einen magischen Realismus irgendeines komischen, lebenden Schimmelbefalls in diesem Arbeitsamt. Amt, der sich manchmal so ein bisschen David Lynch-artig über die Wände ausbreitet und irgendeine Rolle spielt, die ich jetzt nicht näher elaborieren möchte. Also es ist so 3x60 Minuten. So, es ist also kein nicht so dieses klassische aufgeteilte. Format, ja. Nee, genau. Es ist ein bisschen länger, aber insgesamt halt doch 3 Stunden, in denen man so eine Art, wie ich schon meinte, so einer hyperbürokratischen Real-Mystery folgt, die so auf so eine komische Eskalationsstufe
zusteuert. Hört sich an wie Lars von Trier mit ein bisschen mehr Humor, oder ist das überhaupt richtig lustig?
Es hat Humor. So, es ist eher tragikomisch auf jeden Fall.
Also finnisch.
Es ist sehr, sehr finnisch. Aber von wegen glückliche Finnen. So, die sind ja gerade wieder zum 128. Mal zum glücklichsten Volk der Erde gewählt worden oder zur glücklichsten Nation der Erde. Sowas, wenn man irgendwelche Fiktionen aus Finnland sieht, kann man das mal gar nicht glauben, weil die halt sehr, sehr viel Trübsinn verbreiten. Aber es ist tatsächlich so, es ist eine tolle Serie. Ich sag's gleich vorweg, falls du Fragen hast.
Ja, beschreib doch mal. Was ist denn daran toll? Also Büro, Bürokratie, Satiren, Grotesken hat man ja schon die ein oder andere gesehen. Workplace-Stoffe hat man auch schon viele gesehen. Was ist die besondere Qualität von diesen Welfare Warriors?
Ich glaube, das Besondere ist, dass es ohne diesen Stromberg-Zynismus auskommt. Dass es sich die Leute anschaut, dass es die Absurditäten dieses bürokratischen Alltags, wo halt auch immer mal wieder die Computer ausfallen und wo immer mal wieder alles schief geht, wo die Leute massiv überlastet sind und nach dem neuen System nicht mehr 23 Fälle betreuen, sondern 150 Fälle zu betreuen haben und dann der Schlüssel pro Person von irgendwie 3,5 Minuten auf 1,2 Minuten oder sowas sinkt und so weiter. Die klassischen Bürokratie-Probleme, aber das Ganze in dieser finnischen Kaurismäki-Trägheit inszeniert und erzählt. Also es ist alles sehr, sehr quakig. Also man geht immer wie durch Watte durch, also wenn der Boden irgendwie matschig ist. Und kommt aber immer wieder zum Punkt der Figuren, die daran teilhaben. Also so, man kommt diesen Figuren sehr nah, man versteht diese Figuren ein bisschen, sie lassen aber trotzdem immer ein Rätsel offen. Es ist wirklich, ich fand die richtig, richtig, richtig toll, diese
Serie. Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass, also bei der Groteske ist es ja oft so, dass die Leute auch so ein bisschen auf so ein paar Basiszüge reduziert werden. Und dann lacht man sich einen Ast, weil das alles so grotesk ist. Aber die Qualität von dieser Serie ist praktisch, dass das echte Menschen sind, die da sitzen und man denen richtig nahe kommt.
Genau, man kommt denen nahe. Die haben trotzdem alle irgendwelche Kinks und Marotten. Ne? Es gibt also irgendwie so einen Hypochonder. Es gibt so jemanden, der sich unglaublich gerne verlieben möchte, eigentlich ganz gut aussieht, aber so nicht richtig was findet und sowas. Also es gibt verschiedene Klischees, die den Figuren so auferlegt werden, aber die werden nicht so krass ausgestellt. Manchmal nervt es ein bisschen so, gerade der Hypochonder, der immer überall irgendwie eine Krankheit wittert und irgendwas anklagt und bemängelt, aber es nimmt nicht überhand und deswegen bleibt man tatsächlich bei den Persönlichkeiten der Menschen und nicht bei ihren Marotten, die sie haben.
Spielt das denn dann vorwiegend in den Büroräumen? Also ist das dann immer irgendwie in Helsinki? Also es ist wirklich eine Serie, die jetzt keine schönen Beauty-Shots Finnland
ist ein Kammerspiel. Bietet,
sondern ist ein Kammerspiel
kein in den einziger Büroräumen. Beauty-Shot. Kein, man sieht nicht, okay. nicht eine einzige Schneelandschaft. Ich glaube, es spielt noch nicht mal im Winter.
Okay, aber eine richtige Empfehlung.
Ist eine totale Empfehlung. Also das ist auch das, was ich eben noch sagen wollte, also von Viaplay und kostet 4,99 oder sowas für einen Monat oder sowas. Ne? Wahrscheinlich kann man auch da ja einen Probemonat bestellen, vielleicht gibt es da irgendwelche Modelle, dass man irgendwie auch einfach, dass man also es jederzeit kündigen kann. Solche Sender sind ja auch immer gut dafür, sich im Winter, wenn es halt draußen trist wird, ich bestelle mir jetzt mal einen Monat so einen Sender und binge dann halt einfach mal 3 Serien durch. So viel, vielleicht ist auch gar nicht viel mehr da drauf oder sowas. Ne? Ich glaube, da freut sich der Sender, da freuen sich die Leute. Das ist dann irgendwie so eine Kompromisslösung bei den 40 Sendern, die man bestellen kann heutzutage.
Ja, und dann auch die Leute, die so auf Nordic Noir stehen. Davon kommt natürlich, weil es so populär ist, gerade auch in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, sehr viel auch über andere Sender hier an. Aber alles, was es nicht hier herrschaft, und das muss nicht unbedingt daran liegen, dass es nicht gut genug ist. Vielleicht ist es zu gut und kommt deswegen nicht. Da findet ihr auch viel, viel Stoff bei Viaplay. Die Serie, die ich mir angeguckt habe, die schwedische Serie Keep It Together, ist allerdings überhaupt nicht Nordic Noir und die spielt tatsächlich oft draußen und die spielt, glaube ich, auch im Sommer. Und zwar irgendwo in der schwedischen Provinz. Es geht um den lebensfrohen, pensionierten Busfahrer Kenneth, gespielt von Lennart Jäkel, Der feiert seinen 70. Geburtstag und wie wir dann später erfahren, die Frau ist früh gestorben, er hat seine beiden Töchter alleine großgezogen und das sind die anderen Hauptfiguren, Lina und Petra, zwei Schwestern, so um die 40, die beide haben selbst zwei Kinder. Die eine, Lina, gespielt von Michaela Thorson, ist geschieden, hat so Zwillingskids um die 15 Jahre und die andere ist, hat, führt so eine Musterehe, hat einen Sohn und eine Tochter, die eben so auch so im jugendlichen Alter oder im Kinderalter sind. Und jetzt passiert Folgendes: dieser sehr nette Kenneth, dieser Vater, bei dem wird eben Alzheimer diagnostiziert. Mhm. Also der hat auch vorher schon so, das ist ein lustiger Typ, der macht manchmal Sachen, wo man denkt so, was hat der denn? Aber dann mischt sich das halt immer mehr mit so Ausfallerscheinungen. Und die Serie Keep It Together erzählt einfach, wie drei Generationen, eben der Kenneth selber, die beiden Töchter und die Enkel mit dieser Situation umgehen, dass dieses Familienoberhaupt, wenn man so will, oder auch das emotionale Zentrum dieser Familie sozusagen abbaut und irgendwie aufgefangen werden muss. Das ist eine Dramedy. Das hat ganz wunderbare lebensnahen Humor und das ist im Prinzip genau das, wofür man eben viele skandinavische Serien eben auch feiert. Das sind ganz normale Leute, die sind sehr plastisch beschrieben. Es ist angenehm klischeefrei erzählt und es ist unglaublich warmherzig erzählt. Also wir hatten ja mal hier diese Arte-Serie oder hier läuft sie bei Arte, läuft glaube ich auch bei Netflix oder Amazon, Perny, die ich ja auch sehr, sehr gerne mag, die auch viele Fans hat. Die ist fast noch ein bisschen mehr low-key, also dieses Keep It Together, ist fast noch ein bisschen realistischer, noch ein bisschen mehr down-to-earth, aber vielleicht, genau, ich habe es schon vorweggenommen, vielleicht deswegen noch ein bisschen realistischer.
Sogar. Aber die hat jetzt nicht sowas wie krasse Plot-Twists und irgendwelche Steigerungsformen und eine Eskalationsspirale, sondern das ist die hat eine beobachtende Funktion, diese Serie.
Die hat eine beobachtende Funktion und ich sag mal, die Plot-Twists als solche erlebt man dann mehr in so kleinen Alltagssituationen, wo auf einmal irgendwas Absurdes passiert, was aber jetzt nicht die Erzählung der Serie als solche verändert, sondern einfach die Beziehung der Protagonisten zueinander vielleicht auf eine neue Ebene stellt, nach dem Motto, was, du machst das? Das hätte ich nie von dir gedacht oder so. Ne? Also es ist wirklich eine Familien-Alltagsbeobachtung von drei Generationen. Das sind 8x 30 Minuten, also wir haben hier durchaus so eine Comedy-Länge, kann man sich sehr, sehr gut angucken und ja, ich glaube, wie alles bei Viaplay, die synchronisieren nicht, was ich für Leute wie uns eher ein positiver Faktor ist, man sieht es halt dann mit Schwedisch, mit deutschen oder englischen Untertiteln.
Und ist aber wortreich, nehme ich an.
Wird viel erzählt, sind richtig gute Schauspieler, also auch diese, ich habe ja die Namen erwähnt, das sind alles bekannte Leute in Schweden, ne? Das sind Theaterstars, Serien, Filmstars und so, die können richtig was und man guckt denen einfach gern dabei zu. Also ich habe sie zur Hälfte durch und finde das eine richtig gute Serie. Sie hat übrigens auch in Schweden sehr viel ausgelöst. Also man hat sehr viel über Demenz, Alzheimer, Familie gesprochen. Das habe ich gelesen. Ich habe verfolgt die schwedische Medienpresse nicht, aber die hat eine Menge ausgelöst, diese Serie.
Achso, und Alzheimer ist aber, das ist die Klammer dieser Serie, die immer die von der ersten bis zur letzten oder von der Diagnose bis zur letzten Folge verbindet.
Es geht natürlich um den Abbau dieses Mannes. Ja. Wie Sie gesagt, ich bin noch nicht durch. Ich weiß nicht, ob da eine zweite Staffel kommt oder ob das am Ende auserzählt ist. Das finde ich jetzt aber auch an der Stelle gar nicht so wichtig. Genau, das sind die beiden Serien, die wir euch empfehlen können. Es gibt aber auch ganz, ganz viel und ihr könnt euch da erkundigen, was ist bei Viaplay sonst noch
so? Ja, wir kriegen einmal im Monat kriegen wir so ein Screener-Letter und da sind immer 6 Sachen dabei. Sowas
genau,
ist immer gut gefüllt.
Sind oft Serien, wo man denkt, ach, das hört sich interessant an, ungewöhnlicher Plot-Ansatz. Lass mal reinschauen, ne?
Ja, schaut doch mal rein. Schaut doch mal rein bei Viaplay.
Genau. Auch eine noch, der Streamingdienst kommt zurück am Freitag, dem 29. Mai. Ja, dann tatsächlich mit der 100. Folge. Was wir da machen werden, das wissen wir noch nicht ganz genau. Wahrscheinlich werden wir schon auf jeden Fall ganz normal neue Serien und Filme besprechen, aber es wird auch ein bisschen was an Überraschungen, Verkündungen geben, was wir dann für euch da in unserer Folge 100 im Gepäck haben. Am besten, um das und alle anderen Folgen nicht zu verpassen, ihr abonniert unseren Podcast, dann werdet ihr, das kennt ihr ja, automatisch informiert. Also setzt euer Häkchen bei auch einer noch der Streaming-Podcast und dann ploppen die neuen Folgen automatisch in eurem Handy oder wo ihr uns hört auf. Jetzt der ganz dringende Aufruf, kommentiert und bewertet uns dort, wo ihr uns hört. Wenn ihr es immer noch nicht getan habt, nehmt euch jetzt die 2 Minuten an dieser Stelle und schreibt uns, gebt uns Sterne, gebt uns irgendwie eine Kritik, weil das erhöht den Bass, füttert den Algorithmus. Das ist nämlich gut in diesem Sinne dafür, dass wir noch mehr Hörerinnen und Hörer und noch mehr Aufmerksamkeit bekommen für unseren kleinen Podcast hier aus Hamburg. Wir freuen uns, wenn ihr uns anschreibt unter fernsehpodcast@web.de mit was auch immer, Kommentaren, Verbesserungsvorschlägen, Lob, Tadel, wie auch immer. Und ihr könnt uns auch bei Instagram, Facebook und bei YouTube finden. Ja, Jan, das war's mit unserer heutigen Folge. Ich gebe zu, wir mussten sie wegen Urlaubszeit ein paar Tage früher aufzeichnen. Das gibt uns jetzt tatsächlich mal eine Pause von 3 Wochen bis zu unserer nächsten Folge. Aber natürlich werden wir uns gleich wieder dran machen, schöne Sachen für unsere 100. Folge herauszufinden.
Und wir machen in diesen 3 Wochen, versuchen wir auch irgendwie hier das Raumklima dahingehend zu verändern, dass ich nicht ständig Hustenanfälle bekomme, sobald ich bei Erik ins Wohnzimmer komme.
Ja, da müssen wir uns wirklich mal
genau. Da müssen wir uns was überlegen. Das geht ja so nicht.
Genau. Aber das soll nicht euer Problem sein.
Nein.
Ihr genießt das Frühjahr und den Frühsommer und wir hören uns zu Folge 100 wieder.
Das wird wunderbar. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.